NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Und dazu begrüßt sie Almut Engelin. Herzlich willkommen. Ephraim Kishon war genervt. Von den Nachbarn, den Politikern, den israelischen Behörden, von seiner Frau, den Kellnern, Handwerkern, der Waschmaschine, den anderen Autofahrern. Über sie alle schrieb der ungarisch-jüdische Holocaust-Überlebende in Israel seine Geschichten, also Humoresken und Satiren. Die Deutschen liebten Kishon. Von seinen weltweit 43 Millionen verlegten Büchern wurden 33 Millionen auf Deutsch verkauft. Drehen Sie sich um Frau Loth, Familiengeschichten oder Arche Noah Touristenklasse waren ab den 1960er Jahren bis in die 80er Jahre Bestseller. Kishon galt als der große, quasi unpolitische Versöhner. Für ihn war es ein Triumph. Ich wurde zum Lieblingsautor der Nachkommen meiner Henker, stellte er später zufrieden fest. Der Frage, was den Israeli in Deutschland so beliebt machte und welchen Anteil sein Übersetzer Friedrich Thorberg daran hatte, geht die Literaturwissenschaftlerin Birgit Körner nach in ihrem sehr lesenswerten Buch »Israelische Satiren für ein westdeutsches Publikum«, Ephraim Kishon, Friedrich Thorberg und die Konstruktionen jüdischen Humors nach der Shoah. Birgit Körner in Frankfurt am Main, sie beginnen ihr Buch mit einem Besuch in Kishons Haus bei Tel Aviv, wo er jahrzehntelang gelebt und gearbeitet hatte, bevor er in die Schweiz übersiedelte. Was haben Sie denn entdeckt, was Ihnen Aufschluss gab über Kishon?
Ja, also das ist sehr spannend. Also der erste Stock ist immer noch genauso eingerichtet wie zu seinen Lebzeiten. Also da hat er immer gearbeitet, unten hat die Familie gewohnt und dort gibt es eben einen Werkstattraum und neben diesem Werkstattraum ist eine Wand und an der hängen zwei Ehrendoktorwürden, also die Urkunden von der Universität Tel Aviv und Beersheba, so eingerahmt und daneben hängen ebenso eingerahmt verschiedene antisemitische Darstellungen, also sowohl ein historisches Foto aus der NS-Zeit als auch eine Karikatur, die wahrscheinlich so in die sowjetische Propaganda ein bisschen gehört. Das hat mich sehr berührt, weil es zeigt, wie präsent einmal die Anerkennung, die er erhalten hat, aber auch eben die Verfolgungserfahrung und Diffamierungserfahrungen, die er gemacht hat, in seinem Leben waren. Und das hat mich bestärkt in meinem Forschungsinteresse eben, diesem komplexen Thema nachzugehen, wie konnte Kishon so ein wichtiger, berühmter und beliebter Autor in gerade der BRD nach der Shoah und nach dem Zweiten Weltkrieg werden.
Kishon war als junger Mann interniert in einem ungarischen Zwangsarbeitslager, aus dem auch in die deutschen Vernichtungslager deportiert wurde. Viele seiner Verwandten starben in Auschwitz. Dreimal gelang ihm die Flucht, zuletzt vor den Kommunisten. Was von diesen Erfahrungen kam überhaupt vor in seinen Texten?
Ja, also man ging in der Forschung lange davon aus, dass diese Erfahrungen in den Texten überhaupt nicht thematisiert würden, was ich widerlegen konnte, also was nicht stimmt. Ich habe eben auch zeigen können, dass Kishon in seinen literarischen Texten durchaus auf diese Erfahrungen zurückgreift. Einmal wird Hunger thematisiert, wird da satirisch verfremdet, dass er vom Verhungern in einem französischen Restaurant spricht, also dass eben der Kellner einfach nicht kommt, weil der Tisch nicht wirklich zugeordnet ist. Aber es wird dann so drastisch geschildert, dass klar ist, da liegt mehr drunter als nur diese lustige Idee. Oder auch seine Geschichte ist, dass er, während er in Budapest versteckt war, dass er da seinen ersten Roman geschrieben hat, den er später auf Deutsch dann Mein Kampf nennt, also in Anspielung auf Mein Kampf, wo es um die faschistische Verfolgung von Glatzköpfen geht. Also er hat sehr früh versucht, diese Erfahrung auch satirisch zu bewältigen. Und es gibt aber auch weitere Motive wie Zwangsarbeit. Das wird dann ins alte Ägypten verlegt, in die Zeit von Moses. Also da geht es eben darum, auch was so Unterdrückungserfahrung mit Menschen macht. Zum Beispiel ein Zitat ist, wir werden ja nicht mehr geschlagen, ja, als nötig, wenn wir unsere Ziegel abliefern rechtzeitig. Und ja, es ist nicht so schlimm, wenn die Erstgeborenen getötet werden. So, das ist schon in Ordnung so.
Kishon war ja trotz aller Satiren über israelische Zustände ein überzeugter Israeli, der das Land verteidigte. Wie findet sich das in den Satiren?
Also in den Satiren ist es vor allem deutlich in den Bänden, die sozusagen zum Sechstagekrieg 1967 erschienen sind. Also da gibt es einmal den Band Wie unfair, David. Und danach hat er einen Band, der heißt Pardon, wir haben gewonnen, rausgebracht. Der beruht eben auf Texten und auch Karikaturen, die Kishon während des Sechstagekriegs veröffentlicht hat, zusammen mit Dosch, einem Karikaturisten von Ma'ariv, der Zeitschrift, für die beide gearbeitet haben. Und also die sind schon wesentlich satirischer, würde ich sagen, oder eben auch ein bisschen dunklerer Humor. Und da gibt es auch ein Vorwort eben von Friedrich Thorberg, dem Übersetzer, der dann dem Publikum in der BRD sozusagen erklärt, dass hier ein neuer Quichon kennengelernt wird, der einen, er nennt das galligeren Humor, hat und dass das eben auch zu Quichon gehöre, diese Seite. Aber daran kann man erkennen, dass man jetzt in den 60er Jahren davor diese Seite an Quichon noch nicht wahrgenommen hatte.
Wollte man denn sowas überhaupt lesen in Deutschland?
Wahrscheinlich nicht so unbedingt. Also meistens wird Quichon beschrieben als eben ein positiver Satiriker, ist, glaube ich, der Begriff, der verwendet wird. Also jemand, wo es nicht ganz so weh tut. Also Satire tut ja oft auch sehr weh eigentlich oder hat einen sehr schmerzhaften Kern und das wollte man eigentlich nicht so gerne. Gibt es auch eine lange Tradition in Deutschland, dass man eher so harmlose Satire bevorzugt. Und da hat Quichon schon gut reingepasst mit den meisten Texten. Aber er hat eben auch diese andere Seite. Und die kommt eben dann nur teilweise in die deutschen Übersetzungen. Also auch, weil Friedrich Thorberg einen sehr großen Einfluss ja hatte. Und da auch sagt, ja, welche Texte sind geeignet. Auch Texte streicht oder auch mal Pointen verändert. Oder ja, da ein bisschen schaut, was kann ich dem deutschen Publikum zumuten.
Also dann verstehe ich das so, dass Friedrich Thorberg ziemlich großen Einfluss auf das hatte, was erschien und eigentlich so einen weichgespülten Quichon den Deutschen anbot.
Ja, in gewisser Weise kann man das schon sagen. Also die beiden hatten so eine Konstruktion, sie haben das geistige Affinität genannt. Sie kommen ja aus dem gleichen K&K-Monarchie-Kulturraum, wenn man das so sagen will, also Österreich und Ungarn. Aus dieser Tradition, auch aus der jüdischen Humortradition, die in diesem Kulturkreis gepflegt wurde. Und beide waren eben sehr pro-israelisch, sehr antikommunistisch eingestellt. Also sie hatten da sehr viele Gemeinsamkeiten. Und darauf hat Thorberg, so war er der Meinung, er kann eigentlich den Text noch besser schreiben als Quichon. Und Thorberg kannte sich natürlich auch in diesem westdeutschen Diskurs besser aus und hat sich da auch ja immer wieder eingemischt. Ja, und hat dann versucht, Quichon so ein bisschen angepasst zu präsentieren, ja.
Also ein Text, der, ich glaube, in Arche Noah Touristenklasse war, hat mich sehr beeindruckt, wie Israel sich die Sympathien der Welt verscherzte. Das ist so eine fiktive Geschichte, erschien, glaube ich, 1963. Arabische Staaten überfallen Israel, die Vereinten Nationen, der Sicherheitsrat verhandeln und reden über eine Resolution und reden und verhandeln und reden, bis von Israel nichts mehr übrig ist. Und für die überlebenden Juden errichten die UN dann ein Zeltlager und dann gibt es Gedenkfeiern ohne Ende. Wie wirkt so ein Text auf Sie?
Also der Originaltext ist eigentlich schon 1956 entstanden, also während der Sinai-Krise, eben in Deutschland erst 1963 erschienen. Das ist einer der satirischeren Texte, würde ich sagen, also weil eben auch diese Debatten um irgendwelche Formulierungen in irgendwelchen Texten, die die UNO rausbringen möchte oder so, da sehr aus Korn genommen werden. Und mich hat das ein bisschen erschüttert, weil es natürlich was ist, was im Moment sich wieder sehr aktuell anfühlt, diese Beobachtung. Und das beschäftigt uns ja im Prinzip bis heute, dieses Phänomen. Ja,
ja, heute verstärkt, wie Israel sich die Sympathien der Welt verscherzte. In einem frühen Text über Israel schreibt Quichon, das gesamte Großkapital ist hierzulande in jüdischen Händen zusammengezogen, ein Umstand, der allseits heftigen Unwillen erregt. Wurden solche Ironisierungen von Antisemitismus damals vom deutschen Publikum eigentlich wahrgenommen? Wurden die verstanden?
Ja, das lässt sich schwer nachweisen. Also Quichon war da sehr, also hatte da auch Debatten mit Thorberg und hat eigentlich sich da immer sehr selbstbewusst geäußert und gesagt, ja, wir leben hier in Israel, wir sind nicht mehr in dieser unterlegenen Position, wir haben unseren eigenen Staat, wir können über sowas lachen. Und Thorberg hat es eben teilweise übersetzt, zum Teil auch nicht. In dem Fall eben hat er es mit reingenommen. Inwieweit das beim Publikum angekommen ist, ist ja, ist schwieriges Spiel auch, weil man natürlich die Stereotype auch immer wieder aufruft, wenn man damit humoristisch arbeitet. Und also es gibt ein paar, zum Beispiel eine Journalistin, die später ihre Lektüreerfahrungen reflektiert hat, die schon sagt, ja, wir haben das eigentlich nicht gelesen, wir haben das nicht wahrgenommen. Und ich glaube, dass Quichon da auch ein bisschen eher vielleicht für den amerikanischen Markt auch geschrieben hat erstmal. Weil zuerst sind ja auch englische Übersetzungen erschienen und da ist das natürlich etablierter auch im amerikanischen jüdischen Humor, damit umzugehen mit diesen Stereotypen in dieser Weise.
Also Quichon war ja oft einfach sehr witzig und unterhaltsam. Teilweise war er auch ziemlich lahm und es war so mittleres Niveau, was er schrieb teilweise. Und was liebten die Deutschen so sehr an ihm, dass er zeitweilig ihr meistgelesener Autor war?
Ja, ich glaube, es ist so eine Mischung. Also das ist auch so ein bisschen das Konzept, was Thorberg verfolgt hat mit diesem, was man israelischer Humor nennt. Also das ist ja eigentlich eine Erfindung. Das gab es ja zu der Zeit noch nicht. Und das ist so eine Mischung aus, es ist so exotisch, Israel, dieses neue Land, was man noch nicht kennt und was man irgendwie kennenlernen will auch und auch irgendwie Juden nochmal anders wahrnehmen, weil jetzt kann man sie ja Israelis nennen, ja, dann ist das nicht so belastet von der Vergangenheit. Also da gibt es auch Zitate, wir lesen Kishon so, als wäre nichts geschehen, so ungefähr. Und dann auf der anderen Seite eben diese Nähe, die es auch gibt, weil diese Geschichten in jeder modernen Gesellschaft vorkommen können. Also Probleme mit dem Handwerker, Probleme mit den Politikern, Probleme mit der Frau oder den Kindern. Also das sind auch anschlussfähige Inhalte. Trotzdem glaube ich, dass es schon auch diese Mischung ist. Also dass man vielleicht das gar nicht so bewusst wahrgenommen hat, aber dass man so das Gefühl hat, man tut auch irgendwie was Gutes, wenn man Kishon liest, hat irgendwie eine andere Haltung. Viele haben auch dann versucht, eben eine andere Haltung zu Israel und zu Juden aufzubauen mit Kishon. Aber es gibt auch dieses, ja, wir wollen einfach lachen, wir wollen uns gar nicht mit Problemen beschäftigen.
Sie schreiben, dass Kishon und Thorberg den Deutschen ein Entlastungs- und Identifikationsangebot machten. War das jetzt einfach von Kishons und Thorbergs Seite, um in Deutschland Erfolg zu haben? Oder gab es da auch so ein weitergehendes Motiv, Sendungsbewusstsein, was auch immer?
Ich glaube, beiden war es sehr wichtig, ein positives Bild von Israel zu vermitteln. Also das war, glaube ich, auch für Thorberg sehr wichtig. Und eben auch für Thorberg war diese Mission, es soll auch nach der Shoah noch einen jüdischen Humor geben in irgendeiner Form. Also auch ein bisschen diese europäische Tradition zu retten. Und ich glaube, für Kishon, das haben Sie auch am Anfang zitiert, ist eben diese persönliche Genugtuung, diesen großen Erfolg zu haben, eben im Land, aus dem diese starke Verfolgung hervorgegangen ist. Er hat immer sehr stark unterschieden. Also er war, glaube ich, da für Versöhnung offen, für Menschen, die eben Kinder oder Enkelkinder der Tätergeneration waren. Aber für die Tätergeneration hat er sich davon abgegrenzt. Also es gab kein völliges Vergeben. Und was ich sehr spannend fand, war, dass er eben auch sagt, für ihn gibt es keine Kollektivschuld, aber so ein Gefühl von Schande sollte oder Scham, sagen wir mal, sollte jeder haben, der in Deutschland sozusagen aufgewachsen ist. Ja, das war, glaube ich, so seine Herangehensweise. Aber er hat sich da schon sehr geöffnet. Und Erfolg war ihm persönlich auch sehr wichtig. Das hat er immer wieder betont.
Was ist denn Ihr Lieblingsbuch von Kishon?
Also für mich ist das interessanteste Buch tatsächlich seine Autobiografie, Nichts zu lachen, weil er da eben explizit auch über seine Erinnerungen spricht, auch wenn in dieser satirischen Form. Aber das ist trotzdem für mich der berührendste Text.
Vielen Dank, Birgit Körner. Ihr Buch »Israelische Satiren für ein westdeutsches Publikum«, Ephraim Kishon, Friedrich Thorberg und die Konstruktion jüdischen Humors nach der Shoah, ist im Neophelis Verlag Berlin erschienen und kostet 19 Euro. Birgit Körner, Sie haben sich als Musik mit einem jüdischen Bezug einen Song der israelischen Frauenrockband Haze Evot, zu Deutsch »Die Wölfinnen«, gewünscht, mit dem Titel »Semma Yesh«. Zu Deutsch, es ist, wie es ist. Was verbinden Sie denn mit dem Song oder was mögen Sie vor allem daran?
Ja, also die sind gerade in Europa auf Tournee gewesen und das war einfach eine sehr berührende Erfahrung, auch nach dem 7. Oktober diese Band zu erleben, die eben eine sehr energiereiche Show auch haben. Zum einen war es sehr berührend, dass trotz der vielen Boykotte, die es jetzt ja für israelische Künstler und Künstlerinnen gibt, sie auftreten konnten und positiv aufgenommen wurden und dass das eben gezeigt hat, so ein bisschen, wofür Israel auch steht, also was eben weder mit dieser sehr rechten Regierung zu tun hat und was eben auch das ist, was die Hamas, glaube ich, gerne vernichten würde. Und ich finde es auch spannend, weil in diesem Song, den ich ausgewählt habe, tatsächlich auch sehr absurde Vorgänge passieren, wo bürokratisch irgendwelche Schilder angebracht werden. Und das hat mich doch ein bisschen an Kishon erinnert und auch, dass man eben damit umgehen muss. Ja, es ist, wie es ist, aber es ist ein kämpferisches Lied, wie man hören wird. Und das hat mich irgendwie sehr berührt. המחכה לחזות צעיר הניחה השלט שמסתיר את הבור שנפער באמצע הכביש שלא נרגיש המחלקה לחזות האדם תקע מולי שלט קטן שבשלוש שפות מדגיש אל תתקרבו לכאן הגשתי אז תביעה למחלקת שילוט ואגרה להתרגש הם ענו לי בחזרה
Sema Yesh, das war Hase Evod, zu Deutsch die Wölfinnen. 2010 brachten sie ihr erstes Album heraus, beeinflusst von Punk, Pop, Rock und Disco. Sie bezeichnen sich als unabhängiges weibliches Kollektiv, das weibliche Perspektiven in die von Männern dominierte israelische Musikszene bringe. Ihre Shows zuletzt im März in Hamburg werden oft als wild und kraftvoll gepriesen. Und nun der Nachrichtenüberblick.
Die jüdische Gemeinde in Hamburg hat den israelitischen Tempelverband dazu aufgefordert, Falschbehauptungen zu seiner Entstehungsgeschichte zu unterlassen. Einem unabhängigen rechtshistorischen Gutachten zufolge dürfe sich der Verband nicht als Rechtsnachfolger des historischen Tempelverbandes und Hauptvertreter des liberalen Judentums in Hamburg bezeichnen. Bei dem Verband handle es sich um einen erstmals im Jahr 2004 gegründeten privatrechtlichen Verein, der sich zuvor noch als liberale jüdische Gemeinde Hamburg e.V. bezeichnet hätte. Der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Hamburg, Philipp Strichartz, erklärte, die fortgesetzten Falschbehauptungen des Vereins richteten sich auch gegen die jüdische Gemeinde in Hamburg, indem sie ihr den Status als einzige Rechtsnachfolgerin der deutsch-israelitischen Gemeinde zu Hamburg absprechen. Die Gemeinde sähe sich deshalb verpflichtet, dem falschen Narrativ des Vereins entschieden entgegenzutreten. Die jüdische Gemeinde in Buenos Aires hat 30 Jahre nach dem schweren Bombenanschlag auf das Gemeindezentrum Amia der Opfer des Attentats gedacht und die Bestrafung der Täter und Drahtzieher gefordert. Seit dem Anschlag seien 30 Jahre vergangen und noch immer sei niemand dafür zur Verantwortung gezogen worden, sagte Amia-Präsident Amos Linetsky. Am 18. Juli 1994 kamen bei dem Anschlag im Zentrum der argentinischen Hauptstadt 85 Menschen ums Leben, weitere 300 wurden verletzt. Wie ein argentinisches Gericht zuletzt feststellte, soll die Schiitenmiliz Hisbollah den Anschlag auf Anweisung der iranischen Regierung verübt haben. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, kritisiert die Nominierung des Historikers Meron Mendel für die Buber-Rosenzweig-Medaille. In einem Brief an die Mitglieder des Präsidiums des Koordinierungsrates, der jetzt über einige Medien publik wurde, wirft Schuster Mendel umstrittene und zum Teil untragbare Positionierungen vor. Der Historiker äußere sich nicht selten zu Themen, zu denen ihm die nötige Expertise fehle. Diese Ansichten seien in der jüdischen Gemeinschaft nicht mehrheitsfähig. Die Buber-Rosenzweig-Medaille wird vom Deutschen Koordinierungsrat der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit verliehen. In der Begründung für Mendel heißt es, der Historiker sei eine markante Stimme im öffentlichen Diskurs über Antisemitismus und den Nahostkonflikt. Nach Antisemitismusvorwürfen will der Sportartikelhersteller Adidas eine Werbekampagne mit US-Topmodel Bella Hadid ändern. Es geht um die Neuauflage eines Sneakers, der ursprünglich für die Olympischen Spiele in München 1972 entwickelt worden war. Mehrere jüdische Organisationen empfinden die Marketingaktion vor dem Hintergrund des damaligen Olympia-Attentats als respektlos. Zudem wurden Bella Hadid zuletzt mehrfach israelfeindliche Äußerungen vorgeworfen. Sie hat palästinensische Wurzeln. Ein Konzernsprecher entschuldigte sich für jegliche Verärgerung. Die Kampagne soll nun überarbeitet werden. Ob Adidas mit dem Model weiter zusammenarbeiten wird, blieb offen. Der Ehrenamtspreis für jüdisches Leben in Deutschland geht in diesem Jahr an ein junges Magazin und einen Frauenverein. Ausgezeichnet werden das EDA-Magazin der Jüdischen Studierendenunion Deutschland und der Verein Bereshit. Der Beauftragte der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland, Felix Klein, erklärte, das Anfang dieses Jahres gegründete EDA-Magazin schaffe einen sicheren Raum, in dem sich vielfältige junge jüdische Stimmen Gehör verschaffen könnten. Der Verein Bereshit ist ein Netzwerk jüdischer Frauen in Sachsen-Anhalt, der versucht, durch Sozial- und Lebensberatung Migrantinnen und ihre Familien besser zu integrieren. Die Preise sind mit jeweils 5.000 Euro dotiert und werden am 16. September in Berlin verliehen. Soweit die Meldungen.
Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Salomon Almikir Siegel aus Bamberg. Es spricht Johannes Avenarius.
Im Wochenabschnitt Balak hören wir vom Propheten Bileam. Der König der Moabiter versucht, ihn für seine psychologische Kriegsführung gegen Israel zu gewinnen. Ihm war klar geworden, dass die Israeliten durch einen konventionellen Krieg nicht zu besiegen waren. Bereits die Ammoniter hatten den Israeliten den Durchzug durch das eigene Gebiet verwehrt, den Krieg mit ihnen begonnen und verloren. Balak hatte von der spirituellen Kraft des Mose gehört, die dieser aus dem Gebet zu dem Gott Israels bezog. Daraus schloss der König, er musste bei der Gottesbeziehung Israels ansetzen, wenn man diesem Volk erfolgreich widerstehen wollte. So entscheidet er, den bekannten Weissager Bileam aus Petor am Euphrat holen zu lassen. Er soll das Volk Israel verfluchen. Bileam ist zunächst nicht abgeneigt, diesen Auftrag des Moabiters anzunehmen, unter der Bedingung, dass er Gottes Bestätigung dafür erhält. In der Nacht erscheint ihm Gott im Traum und sagt: Geh nicht mit ihnen, verfluche das Volk auch nicht, denn es ist gesegnet. Doch Bileam trotzt gegen Gottes Wort. Insgeheim rechnet er bei diesem Auftrag mit reicher Entlohnung. Er ringt Gott die Erlaubnis ab, doch mit den Gesandten nach Moab ziehen zu dürfen, unter der Bedingung, nur das zu tun, was Gott ihm sagt. Auf der Reise dorthin stellt sich ihm der Engel Gottes in den Weg. Bileam sieht ihn nicht, doch seine Eselin sieht ihn und weicht ihm mehrmals aus, bis sie schließlich auf die Knie fällt unter Bileam. Da offenbart sich der Engel auch Bileam und schärft ihm nochmals den Spielraum seines Auftrags ein. Er soll nur das sagen, was Gott ihm erlaubt. Am Ziel seiner Reise angekommen, versucht Bileam, dem König der Moabiter zu Willen zu sein. Doch Gott überwindet ihn, und Bileam kann nicht anders, als das Volk Israel zu segnen. In den Sprüchen der Väter wird Bileam als Prototyp eines Menschen mit schlechten Eigenschaften erwähnt. Gutes Auge, bescheidener Sinn und anspruchsloses Wesen kennzeichnen die Schüler unseres Vaters Abraham. Böses Auge, stolzer Sinn und anspruchsvolles Wesen kennzeichnen die Schüler des gottlosen Bileam. Das böse Auge bedeutet, dass der Mensch unzufrieden ist mit dem, was er besitzt. Er blickt mit Neid auf das, was andere haben, und begehrt ihr Vermögen. Bileam verrät, dass er von diesem Neid beherrscht ist, wenn er zu den Boten sagt: Auch wenn mir Balak sein Haus voll Silber und Gold gäbe, so könnte ich doch nicht übertreten das Wort des Herrn. Er spricht über Gold und Silber des Königs, weil er es begehrt. Ein stolzer Sinn steht für Überheblichkeit, auch dies eine Eigenschaft, die Bileam charakterisiert. Er bringt sogar den Moabiterkönig zu der Überlegung, dass er den Weissager zu wenig geehrt haben könnte, weil dieser sich weigert, nach Moab zu kommen. Insgesamt zeigt Bileam ein anspruchsvolles Wesen. Er ist ein Mensch, der seine Triebe nicht zu zügeln vermag, der nicht genug bekommen kann. Und auch wenn sich alle seine Träume erfüllt haben, bleibt er unglücklich. Wir hören sogar von ihm, dass er noch aus dem Totenreich heraus negativ auf die Welt der Lebenden einwirkte. Das zeigt uns, eine in dieser Welt geprägte negative Persönlichkeit geht unverändert in die nächste Welt ein. Wenn der Mensch Eigenschaften wie Neid, Hass und Eifersucht nicht zu Lebzeiten korrigiert, verewigt er sie mit seinem Tod. Es kommt also darauf an, dass wir das Böse in uns rechtzeitig korrigieren, damit wir geläutert in die ewige Welt eingehen.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Salomon Almekia Siegel aus Bamberg. Es sprach Johannes Avenarius. Zum Schluss hören Sie das Kilonai. Übersetzt lautet der Text: Gelobt sei der Herr, gelobt auf ewig, schrankenlos gebietet er in seinem Reich. Es singt Kantorin Yalda Rebling. Oh.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.